Ja, zum Himmel schaue ich empor, wo man dich preist im höheren Chor. Und da wollen wir voll uns hier einsteigen. Ich habe ein gutes Thema heute. Heute ist so heiß draußen, aber das nützen wir das Wetter. Wir gehen campieren heute. Gott ist ein Camper. Halleluja. Du musst mal in der Wüste mal hingehen. Und dort, wo der Herr Jesus mal war, und Wüste Judäa und Wüste Sinai und da, wo die Kinder Israel rumgetippelt sind, das sind manchmal 20 Grad abends, aber dann am Tag bis zu 40 und 50 Grad, da bratet man. Dann, ja, das ist furchtbar heiß. Gott ein Camper, Gott wohnt unter uns. Das Zelt Gottes unter den Menschen, die Hütte Gottes unter den Menschen, das wird mein Thema sein. Ich lade dich ganz herzlich ein für Freitag, Samstag und Sonntag. Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Ich hab gute Themen. Mein Thema ist, werde ein Möglichkeitsdenker. Rechne mit Gott, dass Gott mit dir ist, dass Gott dich nicht verlässt, dass Gott an deiner Seite steht, dass er deine Hilfe ist, dass er deine Zuflucht ist. Das sind so diese Botschaften. Ich habe im August schöne, entspannende Themen. Es sind schon anregende Themen, also inspirierende Themen, aber entspannend. Es ist ja Urlaubszeit. Wir sollen uns entspannen und fröhlich sein und die Zeit genießen. Ende des Monats werden wir ein Thema haben, entrümple deine Seele. Entspanne deine Seele, entsorge den ganzen Ballast des Jahres und alles, was dich so bedrückt und beschäftigt und so weiter. So, heute, Gott ist ein Kämpfer. Er wohnt bei uns, Gott ist flexibel. Das will ich betonen, Gott ist beweglich. Wie heißt du, hat Moses ihn gefragt. Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin das Daseinende Gott. Ich bin immer das, was du brauchst. Gott passt sich uns an. Das ist interessant. Gott wird dort sein, und möchte dort sein, wo du bist, und er möchte das sein, was du bist, und er möchte mit dir mitfühlen, möchte mit dir mitarbeiten. So, und ich denke, dass ich diese Botschaft sehr gut verstehe. Für mich persönlich, Gott ist ein Camper. Fast 30 Jahre meines Lebens habe ich als Camper zugebracht. Also ich bin nicht in Urlaub gefahren als solches, wo ich noch im Hotel wohnte, wo alles so geregelt und alles so geplant ist und alles so picobello ist. Nein, so wild campiert, wie auch immer, einfach, ja, im Wohnwagen, im Zelt. Ich werde nicht vergessen, als ich das erste Mal im Zelt campiert habe, da bin ich, denke, das, was ist denn heute los? Das bewegt sich alles. Es war in Basel und plötzlich, ja, Hochwasser im Rhein. Und das plötzlich bewegt sich und plötzlich ist alles so flexibel im Rhein und so weiter. Hochwasser und mein Zelt und mein Dings beginnt an zu schwimmen. Weil das alles so erlebt im Zelt. Du erlebst die interessantesten und merkwürdigsten Sachen im Zelt oder im Camping, was auch immer ist. Ich werde nie vergessen, wir sind da irgendwo bei Regensburg auf der Höhe campieren. Da kommt meine Tochter reingerannt, die Älteste. Papa, Papa, Papa. Ich denke, was ist, Kind? Was ist? Dann sagt er, der liebe Gott hat mich fotografiert. Es hat geblitzt draußen. Weißt, nett. Und da erlebt man die Natur, man erlebt die Natur und die Welt total ganz anders. So, im Wohnwagen. Einfach aufbocken, hinstellen, seinen Platz finden, die Nachbarn dann nachher. Es ist auch interessant, als Camper erlebst du so schön die Nachbarn. Da hörst du, was die Nachbarn reden, da hörst du, was sie machen und treiben und da riechst du auch die ganzen Gerüche von drüben. Ich werde so ein paar nette Geschichten. Gott ist ein Camper. Gott will bei uns wohnen. Gott will mit uns mitfühlen. Er will, ja, uns hören und wir dürfen Gott hören, seine Gegenwart erleben. Die Hütte Gottes, Offenbarung, die letzten zwei Kapitel, die Hütte Gottes unter den Menschen, Gott wohnt und zählt unter den Menschen und Gott wollte nichts anderes, Gott wollte bei den Menschen sein. Er wollte nicht ein abstrakter, ferner, abwesender Gott sein, nein, er wollte ein daseinender Gott sein, immer da, wo du bist und dich dort treffen und das ist das schönste Abenteuer, weißt du, wo du dann in der Nähe Gottes bist, du hast keinen Druck, dann darfst du sein, du musst dich nicht verstellen, weißt du, du musst dich nicht neu umziehen, tolle Kleider anziehen und was weiß ich. Nein, du darfst so sein in deine T-Shirt und kannst einfach Badehose schnell ins Wasser springen, wieder auf deinen Platz gehen und dann im Liegestuhl hinlegen. Gott ist unter uns. Das ist die Botschaft für mich. Gott ist mit uns. Gott ist bei uns. Gott ist für uns. Und wer kann gegen uns sein? Halleluja. Gott ist einer von uns. Dieser Gott leidet mit uns. Dieser Gott fühlt mit uns, wie es ist. Und oft ist es so, also bei mir ging es, ich weiß nicht, was die anderen gemacht haben, aber wenn ich was gebraucht habe, bin ich zum Nachbar rübergegangen, haben sie ein bisschen Salz oder haben sie ein Ei oder was auch immer ist. So wie früher, wie zu Hause bei Mama und auf dem Dorf. Wir leben in der Gemeinschaft miteinander. Und das ist das, das Schöne mit Gott, in der Gemeinschaft mit Gott als Camper, als Camper, als einer von Gott ist einer von uns. Gott muss sich nicht irgendwie anders verstellen. Er nimmt Teil an unserem Schicksal, Teil an unseren Krankheiten. Wenn der Not war, das haben wir oft erlebt, ich denke nur in Ungarn auf dem Campingplatz, einer meiner Kinder hat Fieber bekommen, dann ja ganz schnell zum Arzt, und man konnte nicht Ungarisch und so weiter, schnell die Leute, die vom Ort waren, die haben sich schnell ausgekannt, sie sind schnell zum Arzt gefahren und gleich die Medikamente besorgt oder wie auch immer. Also man arbeitet zusammen, man lebt zusammen, man leidet zusammen, man kämpft zusammen. Gott will, dass wir ihm zur Verfügung stehen und er steht uns zur Verfügung. Er will, dass wir mit ihm planen, mit ihm aufbrechen, mit ihm was unternehmen. Der Herr sagt hier, und das will ich das Bibelwort lesen, der Herr sagt, sag mir, was du willst. Sag mir, was du willst. Schütte mir dein Herz aus und ich will dich gebrauchen, ich will dich führen, ich will dich leiten, ich will dir zur Seite stehen, ich will dir helfen. Ich stehe dir zur Verfügung. Das ist das Schöne. Gott ist einer von uns. Das ist meine Botschaft. Erst wenn wir in der Nähe Gottes wohnen, das war als Nachbar, Zeltnachbar. Wir sind auf dem Weg zum Nordkap und wir sind diesem Ehepaar ständig begegnet, immer wieder im Zelt. Und ich habe mich immer gewundert, die Frau schimpft den Mann und regt sich auf und so weiter. Und irgendwann habe ich gedacht, auf dem nächsten Campingplatz, als wir wieder dort waren und wieder Zeltnachbarn waren, denke ich, jetzt spreche ich diese Frau an. Was ist da los? Gehen Sie so mit Ihrem Mann um? Dann sagte er, ja, wissen Sie, mein Mann ist vor Jahren schwer verunglückt, beide Beine ab. Und er muss angezogen werden und es geht nicht so einfach, ihn anzuziehen. Aber als Motorradfahrer hat er die Beine verloren, aber er möchte noch einmal zum Nordkap. Noch einmal zum Nordkap und so weiter. Aber wissen Sie, das ist nicht so leicht und ich muss ihn ganz streng anpacken. Und so, jetzt habe ich plötzlich hab den verstanden, warum die so schimpft und sagt, so jetzt, und natürlich in einer anderen Sprache, ich habe nicht verstanden, ich dachte, die schlagen sich. Aber die hat derweil nur die Bandagen angelegt und was es auch immer war. Es ist nicht einfach. Und so fühlt Gott mit uns. Er sieht, es ist nicht einfach. Oft denken, was ist dann da los? So, wenn du Gott zur Verfügung stehst, Gott gehorchst und so weiter, dich an seine Richtlinien hältst, seine Pläne verfolgst, er hat gute Gedanken. Nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens mit uns. Und er begleitet uns mit seiner ganzen Fülle, seiner Gegenwart, er ist überall da. Wenn Gott unter uns zählt, ich sage dir, das ist fantastisch, das ist fantastisch, das ist fantastisch. Wenn Gott unter uns ist, weißt du, dann musst du dich nicht aufregen, dann musst du nicht Angst haben. Da ist ein Großer da. Als wir in Frohnau lebten, wir lebten an der französischen Botschaft in der Nähe, wir haben keine Angst gehabt, weil die französische Botschaft wurde von Soldaten oder von der Polizei bewacht. Also wir waren super sicher. Und wenn Gott bei dir ist, hast du Bodyguards, seine Engel, seine Diener in seiner Nähe und da musst du dich nicht fürchten. Also du bist sicher in Jesu Armen. Gott unter uns, Gott mit uns, Gott bei uns. Und von allen Seiten umgibst du mich. Das ist das Schöne. Also der ganze Campingplatz ist bewacht, weil der Herr dort ist. Weil der Herr dort ist. Weißt du, da wo du solltest dich dort aufhalten, wo der Herr ist, wo der Herr zeltet, wo er zu Hause ist, wo er sich aufhält, da musst du dich gar nicht groß dich selbst beschützen, bewachen. Er bewacht dich. So. In Matthäus 18, Vers 20. Wo ist Gott zu finden? Du findest Gott nicht in der Kirche. Du findest Gott nicht in Tempeln. Du findest Gott nicht in Moscheen oder Synagogen oder was auch was ist. Hier heißt es in Matthäus 18, Vers 20, denn wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also, wenn du Gott begegnen möchtest, musst du dort sein, wo zwei oder drei, nicht 2000 oder 3000, oder 200, zwei oder drei, die reichen schon vollkommen. Da ist die Gegenwart Gottes da. Dort ist die Gegenwart des Herrn. Die Versammlung von Menschen im Namen Jesu, im Auftrag Jesu, wo Leute zusammenkommen auf Anregung des Geistes, nicht weil der Pastor eingeladen hat, nicht weil das Thema angekündigt ist, das mich interessiert, oder weil da was los ist, oder weil ein besonderer Gast aus Amerika kommt. Nein, weil der Herr da ist, der Gast vom Himmel. Zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Da, wo zwei oder drei sich in Jesu Namen versammeln, die auf Jesus hören, die nicht den Pastor Matthäus hören wollen, sondern Jesus hören wollen, den Heiligen Geist hören wollen, die Jesus dienen, nicht irgendwie einer Gemeinde, einer Organisation, nein, Jesus dienen wollen. Da, wo Jesus bezeugt wird, wo man das Kreuz bekennt, wo man sich nicht am Blut Jesu Christi schämt, ich werde über Blut ein bisschen vorhin nachher was sagen, nur nebenbei. Die Gemeinde Jesu ist wie ein Zeltlager. Das ist die Gemeinde Jesu. Wir zelten nebeneinander. Ja, aber jeder hat sein Zelt. jeder sein eine Hütte. Und so wie die Pfadfinder. Ich weiß nicht, ob du bei einem Pfadfinder mal gewesen bist in deinem Leben, aber es ist was Tolles, Pfadfinder zu sein. Und das ist eine fröhliche Gesellschaft. Gemeinsam grillen sie, gemeinsam machen sie Lagerfeuer, gemeinsam singen sie, auch wenn sie manchmal falsch singen, auch das gehört dazu. Und oder ja, wie sie auch immer singen, manchmal singen sie im höheren Chor, ja, eine Etage höher, da müssen sie runter, nächstes Mal singen sie, brummen sie wie die Bären, steht auch in der Bibel, ihr brummt wie die Bären. Ja, eine fröhliche Gesellschaft. Weißt, da ist nichts perfekt. Als Pfadfinder, da ist nichts perfekt. Und genau das ist es auch, die Gemeinde Jesu, da ist nichts perfekt. Ist kein Gebäude. Weißt du, da bist nur du selbst und deine Freunde, deine Nachbarn, was auch immer ist. Die Gemeinde Jesu, das ist der Leib des Herrn, sind Glieder am Leib Jesu Christi. Jedes Organ ist anders. Jedes Organ hat seine Aufgabe, eine eigene Aufgabe. Jedes Organ wird vom Haupt gesteuert und gelenkt. Und jedes Organ wird vom Blut durchtränkt, getrieben. Ohne Blut kann kein Organ existieren. So, das ist die Gemeinde Jesu. Wo 32 versammeln sich in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und das Große ist, in einer lebendigen, echten, wahren, biblischen Gemeinde, es geht um die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes. Dein Name werde geheiligt. Dein Name werde geheiligt. Dort konzentriert man sich alles, konzentriert man sich auf Jesus, konzentriert man sich auf das Wort Gottes. Und dort ist alles nach dem Ebenbild Gottes. Eins selbe das andere. Wenn du so Pfadfinderlager aufsuchst, da ist es eins selbe das andere, damit niemand eifersüchtig wird auf den anderen. Und alle haben genug. So. Heiligkeit ist gottmäßig zu sein. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Heiligkeit ist, Gottmäßigkeit ist, sich an Gott zu orientieren. Das ist also, Gott zählt uns. Man will ja nicht Gott stören. Diesen Herrgott, den König, die Majestät. Und früher sind ja auch die Könige ja in Zelten unterwegs gewesen. Wenn ich dran denke, Alexander der Große oder diese Perserkönige, die lebten alle im Zelten, wenn sie da unterwegs waren, irgendwo zu einer Schlacht im Zelt, nicht in irgendeinem Palast. So, das ist der Wille Gottes für unser Leben. Gott will ein Camper sein. Er will einfach sein, schlicht sein, aber er will mit dir identisch sein. Und du darfst mit ihm identisch sein und dich mit ihm identifizieren. Man wird heilig, wenn man Gott in sich sieht. Gott wohnt da. Kinder, pst, wir dürfen den Herrn nicht stören. Der König braucht seine Ruhe. Man nimmt Rücksicht auf Gott. Da hält man alles sauber, da schmeißt man nicht die Abfälle dort einfach vor Zelt irgendwo. Nein, man entsorgt sie schön brav und liebevoll. So, wir treffen uns immer wieder und wir treffen Gott immer wieder, wenn wir zelten und kampieren, wir treffen Gott immer wieder, weil er mit uns auf dem Weg ist. Ob es zu Nordkap ist oder nach Gibraltar irgendwo oder sonst wo. Also ich habe mit diesen Zelten, ich habe Wohnmobil zeitlang auch dann gehabt, auf dem Auto sogar, weißt du, das ist das was ganz Tolles. Habe ich ganz Frankreich umrundet, Spanien umrundet und so weiter und kenne diese ganzen Gegenden immer mit dem Zelt, jede Nacht woanders und vielfach wild kampiert. Und das ist das Schöne, wild nicht zu wissen, wie geht's jetzt weiter, wer passt auf dich auf, so einfach, ja, du verlässt dich auf dich selbst und auf Gott. Wenn du zeltest, wenn du mit Gott unterwegs bist und die Kinder Israel waren mit Gott unterwegs, die 40 Jahre lang in der die Stiftshütte war so ein Haus Gottes. Äußerlich sah es gar nicht schön aus. Ziegenfelle, wild. Also es war sehr primitiv. Die Hütte Gottes war draußen, also für Israel, so Beduinenzelt. Einfach ein ganz einfaches, normales, stinknormales Beduinenzelt. Aber innen drin voller Herrlichkeit, voller Gold, voller Gegenwart Gottes. Und ja, die Freude am Herrn, das war in diesem Zelt zugegen. Dort wurden Opfer gebracht, was auch immer ist. Wie komme ich in die Gegenwart Gottes? Wie lebe ich in dieser Gegenwart Gottes? Viele wollen Gott haben, aber sie wollen nichts von seinem Bodenpersonal haben. Oh, weißt du, ich mag Gott, hat mir jemand gesagt, aber ich mag sein Bodenpersonal nicht. Das sind die Pastoren, die Prediger, die Evangelisten, die Aposteln, die Diakone oder wie sie alle auch heißen, alle, die irgendwas im Reich Gottes machen und so weiter. Aber ich sage dir eines, kein Flugzeug kommt von der Erde hoch ohne dem Bodenpersonal und kein Flugzeug landet sicher ohne den Bodenpersonal. Wir brauchen also im Natürlichen den Bodenpersonal und wir brauchen auch im Geistlichen diesen Bodenpersonal, sonst erreichen wir das Ziel nicht. So, wir brauchen die Prediger, die Botschafter, die das Evangelium verkündigen. In der Bibel heißt es einmal, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen. Ja. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden bringen, die diese Friedensbotschaft bringen. Römer Kapitel 10, Vers 14. Wie sollen sie aber glauben, oder den anrufen, an den sie nicht glauben, wie sollen sie aber glauben an den, von dem sie nie was gehört haben? Nie was gehört haben. Und wie sollen sie hören ohne Prediger? Wie sollen sie hören? Denn dir niemand was sagt und du erlebst nur das, was dir gepredigt wird, was dir verkündigt wird. So, die Gemeinde des Volk Gottes ist dieser Flughafen des Herrn. Hier werden die Fluggäste abgefertigt. Ja, was auch immer ist, das darfst du mitnehmen, das darfst du nicht mitnehmen. So passiert es. So, das ist die Flugabfertigung. Das darfst du, heutzutage darfst du gar nichts mehr mitnehmen. Nicht einmal Zahnpasta. Das muss alles im Koffer drin bleiben. Nur in aller Liebe. So, da wirst du eingeschickt. Die meisten haben eine Gotteskrise und ich sage dir auch warum. Weil sie keine Betreuung haben. Weil sie keine Betreuung haben, keine Begleitung haben, keine Ermutigung haben, keine Kontrolle haben. Das ist das große Problem, warum viele Christen nicht vorwärts kommen. Und ich bedauere sie alle, die tun mir sie alle herzlich leid. Niemand lenkt sie, niemand sagt, wo es lang geht, wo man sich anstellen muss. Nur mal so ein paar Bilder, damit wir verstehen, um was es geht. Dieses Bodenpersonal ist so wichtig. Wer sich nicht an dem Bodenpersonal wendet, der kommt gar nicht hin. Der findet nicht den Ausgang und nicht den Eingang. Nur nebenbei. Wie heißt es in Apostelgeschichte 9, Vers 5 und folgende Verse, als Saul von Tarsus sich bekehrt? Der Saul von Tarsus war ein intelligenter Mann. Hat das Gesetz gekannt, er war ein Pharisäer, war ja ein lieber Kerl. Aber als Jesus ihm begegnet, eigentlich hätte Jesus ihm sagen können, das und das und das und das, tu mal, lass dich taufen. Geh dort und dorthin. Nein, er sagt, geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du tun sollst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Basta aus. Und jetzt finde selber den Weg. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und jetzt geh in die Stadt und man wird dort sagen. Er musste dort 3 Tage lang warten, blind sein, sich bedienen lassen. Und bis der eine kam, dieser Ananias, der von Gott einen Auftrag hatte, geh zum Saul von Tarsus, leg ihm die Hände auf, mach ihn sehend. Weißt du, es ist so wichtig, dass du jemanden findest. Und Geschwister, das ist so wichtig, dass wir jemanden finden, der zu uns im Auftrag Gottes kommt und sagt, so, der Herr hat mich zu dir geschickt. Der Herr hat mir den Auftrag gegeben, dir das und das zu sagen. Es geht nicht so einfach. Weißt, heutzutage passiert sehr viel Kulturpfuscherei. Heutzutage, da kommen Leute, die wollen gleich dich selig sprechen, die wollen dich gleich heilig sprechen, gesund sprechen, Seelsorge mit dir treiben und die sind noch selber noch grün hinter die Ohren. Entschuldigung. Verstehst? Du brauchst jemanden, wovon Gott den Auftrag bekommt. Ananias, geh du dorthin. Ananias sollte eigentlich verfolgt werden, der sollte gehängt werden, vielleicht ins Gefängnis gesteckt werden vom Saul von Tarsus. Und gerade dieser eine musste zum Saul von Tarsus gehen, den er gar nicht sehen wollte. Und so weiter. Und wir müssen auf den warten, den Gott geschickt hat, bis die Zeit reif ist, bis dieser Augenblick kommt, bis Gott uns die Botschaft bringt, die wir hören müssen. Lieber Bruder Saul, der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, der ist auch mir begegnet. Und der hat zu mir gesandt, und mich zu dir gesandt, dass ich dir das und das sage. Die Tragödie heute ist, dass Menschen nicht mehr warten können. Schnell, also jetzt, schnell Geistestaufe, Feuertaufe, was weiß ich noch, irgendwelche Taufen, noch gebraten und gegrillt zu werden. Ja, aber das ist nicht möglich. Gott lässt Gottes Mühlen mal langsam, aber trefflich und fein. So, und wir sehen, was dabei rauskommt, wenn Menschen einem dienen ohne göttlichen Auftrag. Quacksalberei, Gesundbeterei. Die meisten werden gar nicht gesund. Kannst du 100-mal beten mit dem, die werden nicht gesund, es sei denn, die Zeit ist reif und da wird etwas aufgearbeitet, etwas gelöst, etwas abgehakt. So viel Scharlatanie dabei, was heutzutage Land auf Land ab geschieht. Geistliche Missgeburten gibt es unterm Strich nachher. Deshalb warte auf die Stunde Gottes. Wenn du noch nicht so weit bist, hab Geduld. Gott wird schon mit dir zum Ziel kommen. 3 Tage. Warte mal 3 Tage. Jesus war auch 3 Tage im Grab. Der hat ja gleich am ersten Tag auferstehen können. Nein, man musste warten. Und aus dem Saul wäre nie Paulus geworden, wenn der Ananias nicht zu ihm gekommen wäre. Er wäre nie sehend geworden, er wäre heute noch blind. Wäre heute noch ein Pharisäer geblieben. Wer hätte noch heute dem Gesetz gedient. Hätte noch heute keine Fortschritte gemacht, wenn der Ananias nicht im Auftrag Gottes zu ihm gekommen wäre. Deshalb, du musst warten, bis jemand zu dir kommt, der von Gott gesandt ist. Von Gott gesandt ist. Geschwister, das ist so wichtig, so wichtig, bis diese betreffende Person, dieses göttliche Bodenpersonal kommt, der dafür zuständig ist, der dafür die Autorität hat. Der wirst, wenn du das nicht hast, wirst du geistlich nicht abheben, das Ziel nicht erreichen und keine Erfolge haben. Gott will dir helfen. Deshalb warte auf die Stunde Gottes. Warte auf die Hilfe des Herrn. Der richtige Mann, die richtige Frau muss kommen. Ja, aber ich erwarte jetzt sofort, das müsste, weißt du, die Welt geht vor die Hunde und ich möchte schnell, was für den Herrn Jesus etwas tun. Nein. Deine Axt musst du erstmal geschärft und geschliffen werden. Und dann erreichst du sehr viel. So, Gott will den Menschen helfen. Offenbarung Kapitel 3, 21 Vers 3. Toller Vers, der soll, Gott will unter dir zelten. Er ist ein Menschenfreund, er will dein Nachbar sein und das ist toll für mich. Fantastisch, unfassbar. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein oder sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein und wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und das Leid wird nicht mehr sein und Geschrei wird nicht mehr sein und denn das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden und ich mache alles neu. Das Erste ist vergangen. Weißt du, die Hütte Gottes unter den Menschen, wir sind noch nicht so weit. Wir müssen noch ein bisschen warten. Auch da, Herr, ja, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, kein Tod, das ist alles noch da. Das ist alles noch Realität. Hast du gehört, Gott will unter uns wohnen, dass wir jetzt schon wahrnehmen, die Hütte Gottes, die Hoffnung des Glaubens, dass wir das in uns haben. Und es ist so wichtig, dass wir daran interessiert sind und das Ziel verfolgen. Die Hütte Gottes, das Zelt Gottes unter uns. 2. Korinther 5, Vers 1 und folgende Verse. Denn wir wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber wir wissen, sagt Paulus, wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, dieses Zelt zerstört wird und dein Körper wird als Zelt dargestellt. Es ist ganz wichtig, bedenke, nicht die Gemeinde ist das Haus Gottes, sondern dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, das Zelt Gottes, dein Körper. Die Haut ist das größte Organ. Die Haut ist das größte Organ. Das ist das Zelt Gottes. Das wird eines Tages abgerissen, dieses Gebäude. Und wir haben ein Haus von Gott, nicht mit Händen gemacht, sondern dieses Haus ist ewig im Himmel. Und dieses Zelt ist unser Körper. Und da stöhnen und seufzen wir immer wieder und so weiter. Ist so eng, ich würde gerne plötzlich, oh Gott, ich würde gerne viel mehr tun und viel mehr unternehmen in meinem Leben. Und manchmal ist es in deiner Haut, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber mir geht es oft so, so unbequem, so spannend, so unter Druck. Ja, unpraktisch. Aber wir brauchen dieses Zelt, diese Hütte. Und dieses Zelt muss wenigstens 120 Jahre bei dir halten. Überleg einmal, 120 Jahre oder so wie bei den einen da irgendwo in Asien, 160 Jahre, solange du lebst. So lange muss das Zelt aushalten, diese Behausung, auch wenn es nicht bequem ist. Oh, wie gerne würde ich das Zelt verlassen. Paulus sagt, außer sich sein, das ist also, was viele wollen. Aber Gott hat uns dieses Zelt gegeben. Gott will hier drin wohnen, in unserem Herzen, in diesem Zelt. Gott will in dir kampieren. Das ist dein Campingplatz. Verstehst du? Und er stellt dir alles zur Verfügung, was du brauchst. Wir haben gerade in Amerika gelesen, die Amerikaner bauen zurzeit wie verrückt, vor allem die Milliardäre, Bunker, wahnsinnig. Die wahrscheinlich bereiten sich auf den Krieg vor. Aber da habe ich in der Bibel gelesen und ich bin ganz getrost. Und die Leute werden schreien, Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns. Wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Weißt du, wenn du Gott in dir hast, dann ist auch vollkommen egal, ob eine Atombombe fällt oder nicht. Aber die bauen Bunker. Die bauen riesige Bunker in den Bergen irgendwo. Apostel Paulus war ein Zeltmacher. Der hat Zelte geknöpft. Und die Bibel spricht von unserem Körper, vom menschlichen Körper. Auch wenn, selbst wenn du in einem Atombunker wärst, du musst trotzdem sterben eines Tages. Auch wenn du dort versorgt bist für Jahre und Jahrzehnte. Und die bringen ganze Supermärkte in die Bunker hinein. Aber der Mensch lebt nicht ewig. Lebt nicht ewig. So, der altert, zerfällt, baut ab, der menschliche Körper. Ich will etwas sagen, vielleicht verstehst du mich jetzt noch nicht ganz, aber hör mir gut zu. Du bestehst aus drei verschiedenen Körpern. Verstehst du? Drei. Wenn du jetzt mich siehst, siehst du nur mein Gesicht vielleicht, meine Klamotten und meine Haut vielleicht. Aber eigentlich ist doch viel mehr als die Haut. Unter der Haut, da ist erstmal der sichtbare fleischliche Körper, dann ist es der Seelenkörper, dann ist es so dieser geistige, geistliche Körper. Du siehst, was alles so hinter mir alles so steckt, die ganze Persönlichkeit. Du siehst den Johannes Matthäus, aber das äußerlich siehst du nicht. Du siehst nur, ja, ein Mann, ich kann auch genauso Frau sein, spielt ja keine Rolle. Verstehst, Mensch bleibt Mensch. So, aber hinter dem Vitalkörper steckt noch ganz was anderes. Denk drüber nach. Ich will etwas sagen. Gott will unter uns kampieren. Er will bei dir sein. Deine Gene, in jeder Zelle, in der kleinsten Zelle deines Körpers, da ist die ganze Information drin enthalten. Auch da. Auch das gehört dazu. Deine ganzen Erinnerungen. Alles, was du weißt und nicht weißt. Alles, was gespeichert und nicht gespeichert wurde. Vieles, was so einfach durchgegangen ist. Alles wird festgehalten in dieser DNA, wie man sie heute nennt. Die zweite Haut, das ist unser Geist, was den Körper und die Seele zusammenhalten, sind alle Erinnerungen drin enthalten. Und da drin möchte Gott wohnen und er möchte die Zentralfigur drin sein, in all dem, was in deinem Leben passiert und nicht passiert. Er möchte der Herr deines Lebens sein. Alle Wahrnehmungen, die gehen an seinen Tisch vorbei, gut und schlecht, das da und das da. Er wird scheiden Böcke und Ziegen voneinander. Unsere Seele, das ist das Langzeitgedächtnis, endgültig festgelegt für die Ewigkeit. Da wird alles abgelegt, sammeln Schätze, die im Himmel sind, also diese unsichtbare Welt. Die Seele, das ist das Zentrum des Menschen, dort will Gott sein. Mein Sohn, meine Tochter, heißt es immer wieder, gib mir dein Herz. Gott will dein Herz haben. Was ist das Herz? Eigentlich gar nichts, so ein bisschen Muskel. Aber diese Pumpe da, diese, weißt du, aber da steckt unheimlich viel drin. Das bestimmt unser Leben, das Blut. Das Blut ist so ein merkwürdiges Organ. Eine ganz merkwürdige Sache ist das Blut des Menschen. Das Leben ist im Blut. Und Gott will in unserem Leben wohnen. Gott will in deinem Blut drin sein. Überlege einmal, das Blut des Menschen ist versaut. Ich werde nie vergessen, da ist ein frommer Jude, orthodoxer Jude, der will die wahre Religion, der will ein Kohen sein, also von den Priestern abstammen, von den Leviten, und behauptet, er wäre rein, und er lässt in der Schweiz bei einer Firma Blut untersuchen, und was sie bei diesem echten, wahrhaftigen Juden feststellen, ist, dass sein Blut besteht zum größten Teil aus Wikingerblut. Verstehst? Wikingerblut. Verstehst? Und er glaubt, der ist da, der kommt da von den Juden ab. Die meisten Juden sind gar keine Juden, wenn du genau nimmst. Die kommen da aus Russland, die oder den Türken da irgendwo im 3. Jahrhundert sich zu dem Judentum bekehrt haben. So wie an die Christen geworden sind ohne Jesus Christus. Verstehst du, was nützt es? So, echten Juden, die noch echte Juden sind oder glauben, dass sie echte sind, die kommen aus Spanien, diese ganzen, ja, spanischen Juden, die vor dem Fall des Tempels nach Spanien gefahren sind, wie, wo dieser Jona hin wollte, nach Tarsis, wo Paulus auch unbedingt hin wollte, zu den Juden nach Spanien. Ja, aber die Babylonier, die sind alle vermischt. Die türkischen Juden, die aus Orient irgendwo kommen, die sind alles vermischt. Als ich am Damaskus-Tor, ich habe bei Arabern übernachtet, im arabischen Hotel, und dieser Wirt war ein Araber, der sagte, weißt du, wir sind echte Juden, wir sind hier geboren, meine Vorfahren, die sind nur muslimisch, die Namen sind nur muslimisch, aber wir sind hier geboren, unser Name ist das und das. Die ganze Welt weiß nicht mehr, was es ist. Wie viele echte Berliner gibt es überhaupt noch? Wie viele echte Berliner gibt es? Wenn du die untersuchen würdest, dann wirst du feststellen, da sind halbe Russen drin, ein paar Chinesen, vielleicht Mongolen oder sonst noch was. Die Seele, der Geist. Ich will auf einen Punkt noch zurückkommen. Weißt du, was mich tief bewegt. Es ist auch so wichtig, dass unser Blut, unsere Seele, unser Geist gereinigt wird, geläutert wird, dass wir nicht mehr Rassisten sind, sondern das Volk Gottes. Gott unter uns. Gott in uns. Dass Gott in uns arbeitet und lebt und so weiter. Ich habe eines festgestellt, du wirst nicht glauben, du kannst denken, was du willst, ich lasse es dir denken. Ich will auch dir nicht deinen Glauben wegnehmen. Aber ich habe mal einen Mann beerdigt, der hat ein neues Herz gehabt und lebte mit diesem neuen Herz hier aus dem Wedding, Berlin Wedding. Der lebte mit neuem Herzen. Das hat mich furchtbar interessiert. Ich habe die Frau gefragt, wie war ihr Mann? Ja, weißt du, seitdem er das neue Herz hatte, war er nicht mehr mein Mann. Wir hörten immer gerne klassische Musik, wir sind zu klassischem Theater gegangen und so weiter. Der wollte nur noch Rock and Roll, verstehst? Der wollte plötzlich Hamburger. Wir haben noch nie Hamburger gegessen, McDonald's. Aber plötzlich hat er ganz anderen Appetit, ganz anderen Interessen. Und ich bin dieser Sache nachgegangen. Ich habe in Stuttgart ein junges Mädchen gehabt, nette Frau, der hat Rhesusfaktor gehabt, also Blut, andere Blutgruppe. Und die Leute haben geraten, sie muss ihr Blut auswechseln und austauschen. Und sie hat ihr Blut ausgetauscht. Und was ist passiert? Das Mädchen hat 3 Selbstmordversuche gemacht, ist depressiv geworden, war eine Beamtin, hat ihren Beruf gekündigt, konnte ihren Beruf nicht mehr ausüben durch Bluttransfusion. Du glaubst gar nicht, Blut ist auch ein Organ. Ist auch ein Organ. Und das sind alle Informationen im Blut. Und ich komme auf einen Punkt zu sprechen, was mich tief bewegt, immer wieder Menschen, die schwere Operationen hatten, Bluttransfusionen hatten, da kommen neue Zellen hinzu, neue DNA-Informationen, neue Seelen, verstehst? Und wenn du das nicht richtig verarbeitest und nicht aufarbeitest und einfach dich gehen lässt, dann muss man sich nicht wundern. Und oft braucht es Generationen, bis das aufgearbeitet wird, nach einer Bluttransfusion. Weißt du, das sind Erberinnerungen, die durchs Blut in dein Blut kommen, dann sich vermischen, dann kennst du den Mann oder die Frau nicht mehr. Und da kannst du auch machen, was du willst. Blut ist ein Träger der Erberinnerung. Das Leben ist im Blut. Wir haben in der Bibel das Blut Abels. Schreit zum Himmel. Und wir werden erlöst durch das Blut. Und das Blut an der Tür da und so weiter, das Blut spielt eine ganz wichtige Rolle in Kultur der Völker und in der Religion. Da ist dieser Erbstrom. Und wenn dieser irgendwie durch vermischt wird, die Zellen vermischt werden, diese Informationen vermischt werden, plötzlich ist der Mensch ganz anders gestrickt. Und wir wundern uns, was ist da los? Ja, der Mensch funktioniert plötzlich anders wie dieses Mädchen da. Eine nette, schöne, hübsche Frau, plötzlich lässt sie sich gehen, interessiert sich für gar nichts mehr und will nicht mehr leben. Ihr Leben ist vergraut, obwohl sie alles hatte, tolle Ausbildung. So. Und selbst in jedem Organ sind Informationen drin. Wenn du jetzt ein anderes Organ bekommst, ich denke nur an diesen Mann mit dem neuen Herzen. Weißt du, es ist was Tolles, was unser Medizin kann. Aber Goethe hat schon einmal gesagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft. Ist ein ganz besonderer Saft. So wie ein Baum ohne Saft nicht funktioniert, so funktioniert auch der menschliche Körper ohne Blut. Das ist so wichtig. Jede Zelle des Körpers ist so wichtig. Und gerade das Blut bringt Nährstoffe, Sauerstoff, Energie, und reguliert die Wärme und vieles andere mehr im Körper. Ich bin kein Mediziner jetzt, dass ich den Vortrag über das Blut halten würde, aber ich möchte sagen, das ist so wichtig. Und ja, der ganze Stoffwechsel, all das bewirkt das Blut. Und heutzutage geht man so leicht damit um. Deshalb verstehe ich die Bibel. Weißt du, die ersten Christen, ich will dich nicht von etwas abhalten, weißt du, die ersten Christen haben den Gläubigen ein paar Auflagen gemacht, die sollen sich enthalten vom Blut, vom Ersticktem und von Unzucht. 3 Sachen. Die sollen sich enthalten von Blut, Ersticktem und Unzucht. Wenn das nicht so wichtig wäre, hätten sie da nicht ein Dogma, ein Gesetz oder Gebot erlassen und alles andere können die machen, was sie wollen. Aber dem sollen sie sich enthalten. Also, im Blut sind die Geister, die Gedanken. Also wie dieser eine Mann hier, plötzlich, der will ganz was anderes, der will nicht mehr leckere Speisen, Delikatessen. Nein, ich habe einen Fall erlebt und in meiner Seelsorge, ich rede mit den Menschen und spreche mit den Menschen und so weiter. Und hier ist eine Frau, die dann zu mir kam, die kommt auch ab und zu mal in unser Gottesdienst noch. Komm, rede mit dieser Frau und sagt, ich bin so gewürgt, die Todesängste und vieles andere mehr, was diese Person hat, Todesängste und fürchte sich vor dem Leben. Und dann beim Beten, bei der Seelsorge sehe ich einen Teller mit Steak. Dann sage ich, Schwester, esst ihr viel Steak? Ja, mein Mann und ich auch. Wir essen sehr viel Steak. Und dann habe ich gesagt, ja, was für Steak? Ja, am liebsten mögen wir Medium, also noch wo Blut ein bisschen drin ist und noch nicht ganz durchgebraten ist. Medium und so. Und dann kam es raus, habe ich gesagt, weißt du, man kann alles testen. Weißt du, das, was die Bibel beschreibt und sagt, das kannst du wissenschaftlich nachvollziehen. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt geht ihr mal, isst Steak richtig schön, Medium Steak, isst ihr und so weiter. Und dann wollen wir mal sehen, was da passiert. Dann kommst du mir wieder in der Seelsorge. Gegessen, kam und sagt, tatsächlich, du, ich habe Anwandlungen gehabt und so weiter. Und jetzt habe ich gesagt, ist auch Steak, aber durchgebraten, was weiß ich, mit Salat. Und wie wirst du dann dich fühlen? Und es war okay. Und dann kam mir etwas, was Gott mir gezeigt hat. Weißt du, Gott bringt manchmal einen auf die Spur. Es ist nicht von, dass man selbst was erfährt oder erkennt durch Offenbarung, aber so der Geist Gottes leitet. Und welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Und habe ich gedacht, guck mal, wenn als so ein Tier zur Schlachtung geführt wird und sieht, dass die Tiere nacheinander geschlachtet werden und wie die sterben und so, diese Todeshormone bleiben im Blut, die werden nicht abgebaut. Und deshalb, Moslems und Juden, die sind wahrscheinlich noch am nächsten dran und am besten dran. Moslems und die Juden, die lassen die Schächten, die lassen das Blut ausfließen, ohne Blut. Und die werden diese Probleme nicht haben. Aber die Europäer, Deutsche, die haben damit Probleme, weil sie ja sogar Blut noch saufen womöglich. Entschuldigung. So, und das Leben ist im Blut. Und kein Wunder, diese Tiere haben Angst, sehen sie, wie sie geschlachtet werden, wie sie dann transportiert werden in diese enge Fahrzeuge und so weiter. Und jetzt kommt ihre Todesstunde und diese Todeshormone sind drin. Und dann wundern wir uns, wo kommt das alles her? Weißt du, das Essen ist ganz arg wichtig, wichtiger als du denkst. Und das Leben ist im Blut. Also ich esse keinen Blutwurst, also du kannst essen, wenn es dir schmeckt, Gott segne dich. Aber ich esse, selbst da drin, ich enthalte mich, weil ich weiß, Gott hat es in der Bibel verboten und nicht und gesagt, wir sollen das nicht verwenden. Denn auch das Tierische, auch das, weißt du, die ganze Multikulti-Kultur heutzutage, vergiss das alles. Was wir eines Tages noch zusammenkriegen, das wird eine ganz bunte Mischung sein. Und das Volk geht zugrunde, gar durch diese Multikulti, das Blut. Das Leben ist im Blut. Gott hat verboten, sich das Rassen vermischen. Damals unter Israel, halt ganz strikt verboten. Und was hat der Bileam gemacht? Was hat er denen erzählt? Also Balak, wenn du die zum Untergang bringen willst, lass sie sich vermischen. Mach eine Party, mach Kirchweih. Und die Mädels und die Jungs da, und die werden Unzucht. Unzucht ist, dass Menschen nicht Hurerei, was wir da verstehen unter Hurerei, das ist nicht Hurerei. Unzucht ist ganz was anderes, das ist Vermischung von Blut, Vermischung von Menschen, Vermischung von Rassen. Gott hat gewusst schon, warum er das so sagt. So und so. Wir sollen mit Gott Gemeinschaft haben und nicht die Rassen vermischen. Das geht nicht gut, das funktioniert nicht. Du kannst denken, was du willst, kannst sagen, oder mal, du, das ist ein Rassist, aber ich bin für das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht vermischen, wir sollen sauber sein in unserem Denken, sauber in unserem Leben. Aber jetzt, wenn Dinge passiert sind, wenn du schon vermischt bist, jetzt musst du warten 10 Generationen nach der Bibel, bis du wieder in diese Spur kommst, bis es gereinigt ist. Und so sind alle großen Kulturen untergegangen. Die Römer, die Babylonier, die Germanen. Ja, und alle werden noch untergehen, damit die sich so vermischen. Es gibt kaum noch gesunde Menschen. Es gibt kaum noch gesunde Menschen. Mit gesunden Instinkten. Es ist erschreckend, wie verdorben und die Menschen sind. Die sind krank und die wundern sich, wo kommen die ganzen Krankheiten her. Weil so viele Leute achten nicht, was in der Bibel steht. In der Bibel steht zum Beispiel, dass Menschen nicht Tiere ins Bett nehmen sollen. Ich hacke hier an Tierfreunde an. Hund und Katze ins Bett nehmen. Du darfst die Tiere haben, das sind nette Sachen. Aber Hund, und die Bibel sagt klipp und klar, nicht Sex zu haben, sondern die sollst die Tiere nicht ins Bett nehmen. Warum auch immer. Menschen wundern sich, wenn sie krank sind. Meerschweinchen übertragen Krankheiten, die siehst du nicht. Aber die bringen Krankheiten den Menschen und die sitzen tief drin und zerstören den Menschen in aller Liebe. Nette Tierchen, ja, Gott segne sie. Gott hat die Tierchen lieb, Gott liebt die Tiere. Aber das Tier hat nichts mit Menschen zu tun und schon weniger mit dem Blut, da überträgt sich so viel. Viele Menschen sind verdorben durch die Medien, durch falsche Religion, sind verdorben durch alle möglichen Dinge. Du musst gesunde Menschen heutzutage unter der Lupe suchen. Gibt sie überhaupt noch? Also, ich glaube das kaum, dass es noch welche gibt. Gott will ein Kämpfer sein, Gott will unter uns wohnen. Und er will uns reinigen. Weißt du, wenn du heute gesund leben willst, dann musst du irgendwo auf die Alm gehen, in ein Bergdorf, in eine Höhle, dich irgendwo in der Wüste verkriechen. Da könntest du noch gesund werden und dich in der Höhle verstecken, weil unsere Welt ist verdorben, versaut. Um Gott wieder zu finden, musst du zu dir selber kommen, den ganzen Rummel die ganze fromme Betriebsamkeit und Rührseligkeit. Ah, die Tierchen. Wildstreunende Tiere und dann wieder zu Menschen ins Bett nehmen. Der Teufel weiß, wie er uns vergiften kann. Der weiß, wie er uns verführen kann. Weißt du, durch die Sünde kriegt er es uns nicht hin, weil wir zu anständig sind. Aber durch solche Bagatellsachen, Kleinigkeiten, der Mensch wird geistig verunreinigt und ja, und äußerlich auch. Du musst wieder zu deiner Selbstbestimmung kommen und den Willen Gottes in deinem Leben finden. Herr, reinige du mein Blut. Das ist so wichtig. Bitte Gott um die Reinigung deines Blutes. Denn dein Blut ist nicht nur von den Wikinger. Dein Blut ist, was weiß ich, von den Juden, von den Arabern, von den Hunden, von den, was weiß ich, irgendwelchen Beduinen versaut und verdorben. Jeder Mensch ist eines Glückes Schmied. So viele unglückliche, unbefriedigte Menschen, wenn ich so anschaue, sie werden gelebt, anstatt dass sie leben. Und daran erkennt man, sie haben keine eigene Identität mehr. Sie haben sie verloren irgendwo. Sie werden gejagt, anstatt dass sie jagen. Und deshalb, da muss etwas in uns passieren. Und dann merkst du, dass in mir etwas passiert ist. Und Gott sagt, ich will euch ein neues Herz und einen neuen gewissen Geist geben. Dass ihr wieder anders tickt und anders funktioniert. Und Gott muss uns erneuern. Gott muss uns heiligen. Viele sind schon geistlich bewusstlos, obwohl sie voll Action sind. Aber sind geistlich bewusstlos. Du kannst ihnen sagen, was sie wollen. Da geht es rein und da geht es wieder raus. Die haben sich begriffen. Ihr Charakter ist zerstört. Ihre Persönlichkeit ist zerstört. Sie haben keine eigene Meinung. Ja, ich mache alles, was du sagst. Funktionieren wie Roboter. Die führen nur Befehle aus, Kommandos. So wie bei der Armee. Alle uniformiert, alle gleich, keine eigene Meinung. Und das fängt mit ihrem Blut, mit ihrer Gene an, weil die versaut ist. Sie haben kein göttliches Leben mehr in sich. Sie sind nicht mehr handlungsfähig, nicht mehr entscheidungsfähig. Sie plappern alles nach. Ich mache alles, was du sagst. Sind bessere Papageien. Du hörst richtig. Weißt du, sie brauchen immer ständig Vorbeter, sie haben keine eigene Meinung, sie sagen zu allem Ja und Amen, anstatt dass sie aufstehen und sagen Nein, Ja oder so weiter, ihre eigene Meinung. Wenn Gott unter uns ist, bist du anders als die anderen. Hast du das gehört? Wenn Gott unter uns ist, wenn Gott die Kontrolle in unserem Leben übernommen hat, dann sind sie wie wieder original, eine neue Schöpfung, sagt die Bibel. Das Alte ist vergangen. Du bist nicht mehr adamisch oder damisch. Du hast eine ganz neue Identität. Du bist ein neuer Mensch durch Jesus Christus. Und das ist nämlich diese Erneuerung. Wir müssen tagtäglich erneuert werden, Römer 12. Wir müssen tagtäglich erneuert werden. Weißt du, deine geistige Bewusstlosigkeit muss aufhören. Du musst lernen, wieder gegen den Strom zu schwimmen, dass du deine Meinung vertreten und verteidigen kannst und dass du dir nichts vorschreiben lässt. Weißt du, hier oben fängt es an, die Gesundheit. Selbst in Notlagen, in schwierigen Situationen, dass du sagst, ich vertraue Gott, ich werfe mein Vertrauen nicht weg, ich weiß, das hat eine große Belohnung. Und jeder muss selbst vor Gott sich verantworten. Und das ist, was diese neue Gene bewirkt. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ist Gott unter uns? Sind wir in Gott? Ist Gott bei uns? Das alles vergangen. Und du kannst nicht für andere Leute gerade stehen. Und ich sage dir eines, ich habe das in meinem persönlichen Leben gelernt. Ich kann nicht für meine Frau, für meine Kinder und meine Kinder können nicht für mich. Ich muss selber allein für mich stehen. Ich kann mit meiner Frau beten und meine Frau kann mit mir beten, aber ich kann ihren Willen nicht beeinflussen. Jeder hat seinen eigenen Dickkopf. Jeder hat seine eigene Gene, seine eigene Bestimmung. Und ich muss gegen den Strom selber schwimmen. Ja, warum ist dein Mann, deine Frau nicht geheilt? Warum? Weil sie ganz individuell sind. Du kannst nicht über sie verfügen. Du kannst nicht über sie verfügen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du kannst dich selbst nur reinigen. Du kannst dich selbst nur Abstand nehmen, nur für dich selbst Sorge machen. Ich und mein Haus. Das ist nicht deine Familie, das bist du. Ich und mein Haus. Sieh hier, meine Finger, meine Hände, meine Füße, meine Organe, die zu mir gehören. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das muss jeder selber für sich nachbeten. Gott hat seinen Kindern Enthaltsamkeit geboten. Enthaltsamkeit von Blutgenuss. Ich sage das jetzt, das ist nur einfach, das bade ich jetzt aus, das möchte ich austreten. Und so weiter. Von Menschenblut und Tierblut. Vor Ersticktem und Unzucht. Enthaltsamkeit. Von allem, was keine Lebenskraft in sich selbst hat. Enthaltsamkeit. Was nicht lebensfähig ist. Und solche Praktiken wurden in Israel sogar bei Todesstrafe verboten. Lies 4. Mose, diesen ganzen Abschnitt der Kapitel 7 und folgende Verse. Ab Vers 27. Mit der Todesstrafe wird das sogar bedroht, wenn du diese Dinge tust. Und darum beachten die Juden und Moslems diese strenge Schächtungsvorschriften. Auch die frühen Christen haben das gemacht, Apostelgeschichte 15, Vers 20. Sie wollten sich nicht verunreinigen. Und so, wir sollten, wenn wir Christen werden, wir sollen uns aufpassen, dass wir uns nicht verunreinigen, dass wir uns nicht versündigen, dass wir nicht etwas aufnehmen. Weißt du, du kannst nichts dafür, wenn du vor deiner Bekehrung das alles durchgemacht hast und alles erlebt hast. Aber nach deiner Bekehrung solltest du deinen Kopf einschalten, solltest aufwachen, solltest Gott um Gnade bitten. Wer mit Gott lebt, verzichtet auf alles Ungöttliche, Ungeistliche. Aber vielen fehlt die Erkenntnis dazu. Deshalb bringen sie alles durcheinander und sind dann am Schluss bedrückt, depressiv, schwermütig, lebensmüde. So wie diese liebe Schwester. Ich habe gesagt, weißt du, sie kam zu mir in der Seelsorge. Ich habe ihr gesagt, Schwester, ich bin nicht für Bluttransfusion und Blutwäsche und was das alles ist. Ich bin nicht dafür. Weißt du, Gott hat dich so geschaffen, kannst nichts dagegen tun. Gott kann dir helfen. Und es war ein fröhliches Mädchen, sportlich veranlagt, sehr unternehmungslustig, also sehr dynamisch, hat Kinderarbeit bei uns in der Gemeinde gemacht, alles. Und dann nach der Bluttransfusion war es zu nichts mehr zu gebrauchen. Zu nichts mehr. In aller Liebe. Weißt du, davon hängt deine Seligkeit nicht ab. Du wirst trotzdem gerettet. Dein Geist und deine Seele werden gerettet durch die Gnade Jesu Christi. Die Seligkeit, davon hängt nicht, aber dein Körper, dass es schwermütig ist, belastet ist, dass du depressiv bist, verstümmelst, dass du leidest, dass du vielleicht anderen Leuten noch sogar zur Last fällst. Das ist, was du drin. Und deshalb, nur deswegen, wegen unseren Krankheiten, Geschwister, lasst euch nichts einreden, wegen unseren Krankheiten gehen wir nicht verloren. Wegen unseren Schwierigkeiten, Problemen gehen wir nicht verloren. Wegen unserer Armut und Not und was weiß ich alles leiden, wir gehen nicht verloren. Wir sind gerettet durch das Blut Jesu Christi. Aber wir haben Probleme. Wer zum Beispiel Fremdblut übertragen lässt und bekommt, der geht nicht verloren. Muss keine Angst haben. Jetzt habe ich Bluttransfusion bekommen, jetzt gehe ich verloren. Vergiss es. Nein. Die Gnade Gottes ist stärker als Bluttransfusion. In aller Liebe. Also die fremden Genen, diese fremde DNA, auch wenn deine Persönlichkeit verändert wird, auch wenn du nachher nur noch zu McDonald's rennst und nur noch Rock'n'Roll hörst, verstehst du, weil ein junges Herz von irgendeinem jungen Buben bekommen hast, du bist trotzdem gerettet, auch wenn deine fremde Seele da ist, denn Gott hat deine Seele, so wie er dich geschaffen hat, dich bei deinem Namen gerufen und du bist sein. Preise Gott. Gott weiß, warum er dies und jenes verboten hat, Tiere ins Bett zu nehmen, vieles andere mehr, die Bakterien übertragen, wie Meerschweinchen, Hunde und Katzen. All das hat eine tiefe Bedeutung. Weißt du, da werden nicht nur Salmonellen übertragen, sondern Toxoplasmose. Weißt du, da wird diese Infektionskrankheit von Katzen vorwiegend. Das wird übertragen. Die Menschen wundern sich, warum habe ich Gehirnprobleme oder warum bin ich allergisch auf dies und jenes und so weiter. Hirnhautentzündungen. Du musst diese Leute beobachten und fragen, was sie sonst machen und treiben. Und dann weißt du auch ganz genau, wo das alles herkommt. Und vieles kann wiederhergestellt werden durch die Gnade Gottes, dass Gott dich wieder zu einem Original macht. Ich bin überzeugt davon, Gott kann uns wieder zum Original machen. Unser Leben beginnt, und jetzt komme ich zum Punkt, wie kann ich ein Original werden? Wie kann ich Gott als Partner finden, als Partner an meine Seite haben? So, durch die Anbetung Gottes. Durch die Anbetung Gottes, wenn du Gott preist, Gott lobst, Gott anbetest, Gott rühmst, plötzlich, weißt du, das alles wird deine Seele erfüllen. Satan fiel, als er aufhörte, Gott so anzubeten. Er fiel. Er zerfiel. Er wurde ein Dämon, als er aufhörte, Gott die Ehre zu geben. Als er aufhörte, Gott zu preisen. Und von Jesus verlangte dann, bete du mich an. Bete du mich an. Ich will dir alles geben, alles machen. Die Gemeinde Jesu, du und ich, wir alle leben nur von der Anbetung Gottes. Wir leben von der Anbetung Gottes. In der Anbetung Gottes kommst du in der Gegenwart Gottes. Wie in einem Zelt, da wird gesungen, gespielt, Musik gemacht, getanzt, gejubelt, gejodelt. Alles miteinander. Gottes Gegenwart wird durch die Anbetung erlebt. Und ein wesentlicher Teil des Glaubens ist der Lobpreis Gottes. Unser Schicksal wendet sich, wenn wir anfangen, Gott zu loben. Als Paulus und Silas dort unten in Philippi, im untersten Verlies, anfingen, im Stock hängend, Gott zu loben, zu preisen, verschaffte Gott ein Erdbeben. Und die Fesseln fielen ab. Als Josaphat anfing mit dem Lobpreis, verschaffte Gott einen Hinterhalt. Lobpreis ist ein Schlüssel, wie wir wieder hergestellt werden. Gott kommt auf den Thron und Gott fängt an zu regieren. Die Hütte Gottes unter den Menschen, kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, kein Geschrei mehr, kein Tod mehr, keine Panik mehr. Die Gegenwart Gottes durch die Anbetung wird in unser Leben hineingetragen. Und du und ich bin nicht geschaffen zu arbeiten. Du bist auch nicht geschaffen zum Arbeiten. Weißt du, wozu wir geschaffen sind? Zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes, zum Lobpreis des Herrn. Dazu sind wir geschaffen, dass wir die Taten des Herrn verkündigen. In unserem Leben, wo auch immer es ist. Wir sind zur Verkündigung Gottes geschaffen. Wenn wir über Gott reden, und jetzt, wie mache ich diese Anbetung? Fang an, über Gott zu reden. Nicht über Probleme, nicht über Schwierigkeiten. Fang an, über Gott zu reden. Nicht über die Krankheit, nicht über den Mangel, nicht über die Sorgen, nicht über deinen Kummer. Fang an, über Gott zu reden. Egal wo. Selbst wenn du in der Hölle wärst, fang an, über Gott zu reden in der Hölle. Und ich sage, die Hölle wird plötzlich auslöschen, das Feuer. Das Feuer wird vergehen. Fang an, über Gott zu reden. Und die Krankheit ist nicht mehr da. Im Krankenhaus. Fang an, im Krankenhaus über Gott zu reden. Oder mit Gott zu reden. In deinem Bett, bei der Infusion, auf dem Operationstisch. Wenn wir über Sorgen reden, und ich habe etwas entdeckt, und das ist meine Feststellung, ob du es glaubst oder nicht, ist mir egal. Wenn, worüber wir reden, das ziehen wir an. Das ziehen wir an. Wenn wir über Sorgen reden, plötzlich kommen wir. Du hast mich gerufen, was willst du? Ja, und plötzlich sind sie da. Wenn wir über die Ängste sind plötzlich da. Wenn wir über Probleme reden, plötzlich sind die Probleme da. Was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Und plötzlich werden sie aktiv. Wenn du über Mangel anfängst zu reden, plötzlich ist der Mangel da. Da fehlt was, im Kühlschrank ist nichts, im Schrank ist nichts, im Schuhkasten ist nichts, nirgendwo ist was mehr. Rede nicht über Mangel. Wenn wir anfangen, über die Wunder Gottes zu reden, es wird herrlicher, besser, fantastischer. Fang an, über die Wunder Gottes zu reden. Und wenn du selbst keine Wunder erlebt hast, dann rede über die Wunder, die die anderen erlebt haben. Guck mal, der war krank, ist gesund geworden. Der war arm und ist reich geworden. Der war schwach und ist stark geworden. Der ist so und so. Rede über die Wunder Gottes. Wenn du über den Teufel redest, der Teufel ist ganz schnell da, wie der Blitz. Schneller als du denkst, plötzlich steht er da. Was kann ich für dich tun? Was brauchst du? Wenn du über Dämonen redest, und ich sehe so viele arme, dumme Christen, Gott möge mir vergeben, dass ich sie als dumm bezeichne, sie sind dumm. In den Hauskreisen nach der Bibelstunde, dann reden sie über Tod, Beerdigung, Totengeister und weiß der Teufel noch was. Ja, und da wundern sich, die haben wunderbar das Wort Gottes betrachtet, aber dann hinterher rufen sie die Geister, die sie nicht mehr loswerden. Dämonen, ach weißt du, so Albträume, Gespenster, fangen an Gutes zu reden. In den Hütten der Gerechten, heißt es in meiner Bibel, singt man vom Sieg. Erzählt man Siegeslieder, Siegesgedichte, Durchbrüche, Gottes Hilfe, was auch immer ist. Wenn du über Niederlagen redest, wirst du Niederlagen bekommen. Wenn du über Glück redest, wirst du Glück bekommen. Vielleicht nicht gerade im Lotto gewinnen, aber du wirst Glück haben. Glück ist vielmehr, dass das alles klappt, dass alles funktioniert, dass alles läuft. Wenn du über Erfolg redest, kommt der Erfolg zu dir. Fang an, über die Dinge zu reden. Erfolg, mal dir aus, wie das ist, stell dir vor und fang an zu erzählen, was Gott schon alles in deinem Leben an Erfolgsmomente gegeben hat. Und jeder Einzelne hat schon Erfolge gehabt. Und jeder Einzelne hat schon Wunder Gottes erlebt. Und jeder Einzelne hat die Führung Gottes erlebt. Und jeder Einzelne ist von Gott durchgetragen worden. Lobe den Herrn, meine Seele. Lies mal diese Psalmen, der dir alle deine Sünden vergibt. Mann, der das vergeben, das vergeben, das vergeben. Da wirst du nicht mehr fertig mit der Aufzählung. Dein Mund, und hör mal, dein Mund ist zur Verherrlichung Gottes, zur Verwirklichung göttlicher Dinge geschaffen. Dein Mund. Gott sprach und es geschah. Und du sprichst und es geschieht. Das, was du sprichst, Licht oder Finsternis, Leben oder Tod, beides liegt auf deiner Zunge. Dein Mundwerk ist Schuld für deine Gesundheit oder deine Krankheit. Entschuldigung, das ist aber so. Denk, was du willst. Wenn du über Jesus redest, und ich sag dir, Jesus ist plötzlich da. Im Talmud heißt es einmal, im Judenbuch heißt es einmal, wenn zwei Juden sich über Gott unterhalten, ist Gott bei ihnen. Ganz einfach. Ganz einfach. Da musst du nicht groß loben, preisen, oh, und zittern und beben und was weiß ich tun. Fang an, über Gott zu reden. Die zwei Amos-Jünger, die redeten über Jesus, was passiert ist in Jerusalem und so weiter, dass sie den Messias gekreuzigt haben. Und plötzlich steht Jesus und redet mit ihnen. Wenn zwei sich über Gott unterhalten, möchtest du die Gegenwart Gottes erleben? Und ich habe vorhin gelesen, wo zwei oder drei sich versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Fang an, mit deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern oder was weiß ich, mit deinen Nachbarn, Nachbarin, über Gott sich uns zu unterhalten. Erzähl was mit Gott am Telefon. Da wird so viel blödes Zeug gequasselt. Entschuldigen, Gott möge euch vergeben. Da wird so viel Blödsinn geredet. Über den geredet, über jenen geredet, über, ach, was weiß ich, da wird alles runtergeputzt, runtergerissen. Rede über Gott. Schwester, was hast du heute in der Bibel gelesen? Bruder, was ist dir groß geworden heute? Was hast du erkannt? Was ist dir, wo ist der Herr dir begegnet? Hast du neue Erfahrungen gemacht irgendwo? Fang an, über Gott zu reden. Und wenn du über Gott sprichst, ist Gott bei dir. Und bei dem anderen auch natürlich. Dein Mund werte dich auf oder dich ab. Dein Mund werte dich auf oder ab. Dein Mund übersetzt Gott oder setzt Gott runter. Wie mache ich das? Selbst wenn du niemand hast. Aber du kannst anfangen zu danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Verstehst du? Werde dankbar. Lade Gott ein, noch mehr zu tun. Deine Dankbarkeit ist, was Gott einladet. Gott, mach. Danke, Herr. Wenn du sagst, vielen Dank, dann sagt der Herr, ich liefere noch nach. Das ist jetzt nur die Anzahlung. Dankbarkeit, das ist der Schlüssel. Dankbarkeit ermutigt Gott, dich noch mehr zu segnen. Verstehst du, was Anbetung ist? Anbetung ist mehr nur, als die Hände hochzuheben. Oder in die Hände zu klatschen. Anbetung ist der Schlüssel für die Gegenwart Gottes. Ist die Beziehung zum Nachbarsfeld. Zu dem Kämpfer, der nebenan wohnt. Durch die Anbetung Gottes wirst du mit Gott verwandt. Nicht mit Adam. Oder was weiß ich, mit irgendjemand. Wikinger. Mit Gott wirst du verwandt. Dein Leben ist der Ort des Wirkens Gottes. Hier verklärt sich der Herr. Das ist dein Alltag. Dort will sich der Herr offenbaren. Dort will er zelten, dort will er kampieren. Da, wo du lebst und leibst. Dein Alltag ist wichtig. Hier passiert dein Leben, hier spielt sich alles ab. Das ist die Bühne, die Plattform, wo sich alles ereignet. Und das normale Leben ist so wichtig. Hier will Gott sein. Ich will unter ihnen wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein und meine Kinder. Hier will ich bei ihnen sein. Ihre Sorgen mitteilen, mittragen, ihre Krankheiten, ihre Leiden. Hier erlebst du Schmerzen, Höhen und Tiefen, Glück und Leid. Da, wo du lebst, deinem Alltag. Nicht den Sonntag. Sonntag bist du in der Kirche, das soll es dort sein. Aber dein Alltag, dein Werktag. Wo die Herausforderungen sind. Wo du den ganzen Papierkrieg bewältigen musst, die Rechnungen bezahlen musst. Die Medizin schlucken muss, da dein Alltag, da wo du manchmal stehst und die Technik nicht verstehst, wie läuft es jetzt, wie geht es jetzt weiter. Gott zeltet unter uns, das ist doch toll für dich, Gott will unter uns zelten, unter uns wohnen. In der Mitte von diesen 12 Stämmen Israels will Gott unter uns sein, flexibel sein. Wenn die Wolkensäule sich bewegt, muss sich auch Gott bewegen und die Israeliten sollten sich bewegen. Gott will, dass wir mit ihm mitgehen. Gott will kein Palast, keine Kirche, kein Haus, keine Burg und kein Schloss. Er möchte im Zelt wohnen. Das ist toll. Mit mir zusammen. So wie ich. Er möchte nichts was anderes, was extravagantes. Nein, er möchte das Gleiche haben wie du und ich. Er möchte sich an uns beteiligen. Er will einer von uns sein. Gott in unserer Mitte. Das ist etwas Wunderbares, etwas Schönes. Warum will Gott bei uns sein? Weil er uns liebt, weil er uns gerne hat. Wir sind seine Hände Werk, wir sind seine Kinder, Wir haben seinen Geist, wenn wir uns sprechen. Ich darf meinem lieben Gott auf den Schoß springen. Kannst du dir das vorstellen? Deinen Papa, du hast vielleicht keinen Vater gehabt, keine Mutter gehabt oder keine richtige, aber richtigen. Aber du darfst bei Gott auf den Schoß springen und sagen, Daddy, aber lieber Vater, toll, dass es dich gibt. Er will unter uns sein. Wir merken, ob Gott bei uns ist oder nicht. Verstehst du? Und das ist so wichtig. Und ich will dir nur ein paar Gedanken auf den Weg mitgeben zum Nachdenken. Weißt du, du merkst ganz schnell, ist Gott bei uns oder nicht? Ist Gott unter dir in deinem Leben? Er benutzt dich vielleicht als Werkzeug oder gebraucht so als Segen für andere Menschen. Er gibt dir Siege oder Erfolge. Das sind Zeichen. Gott ist mit mir. In aller Schwachheit, in aller Bescheidenheit. Er trägt mich durch, er bewahrt mich, er versorgt mich. Das sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Da muss ich nicht gleich, da, was weiß ich, einen Panzer hinter mir haben. Gott ist ein unsichtbarer Gott, ein verborgener Gott. Und Gott merkt so oft hinterher, danach. Wäre Gott nicht mit uns, soll ich dir sagen, was passiert wäre, da wären wir schon längst nicht mehr da. Keiner von uns. Wenn Gott nicht mit uns wäre, hätte uns aufgegeben. Verstehst du, dann würden wir nicht mehr da sein. Wir würden von der Bildfläche verschwinden. Vielleicht alle todkrank, lauter Geschwür und Beulen. So wird es in der Endzeit sein. Menschen ohne Gott, die werden voller Geschwüre sein und fluchen. Dieser Gott, warum lässt er das alles zu? Aber Gott sei Dank, Gott ist unter uns. Wir sehen alle nur gut aus. Das sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das sind gute Zeichen der Fürsorge Gottes, dass Gott in unserer Mitte ist. In Joel Kapitel 2, lies mal, Joel 2 solltest du lesen, von Vers 18 und die folgende Verse. Ich lese nicht alles, aber das sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Und da wird beschrieben, was die Zeichen der Gegenwart Gottes sind. Zeichen, dass Gott Erbarmen mit uns hat. Erbarmung ist mir widerfahren. Erbarmung, der ich gar nicht wert bin. Erbarmung. Und diese Erbarmungen wirken sich folgendermaßen aus, dass wir nicht zu Schanden werden. Joel Kapitel 2 von Vers 18. Dass unsere Schande hinweggetan wurde. Dass wir uns nicht blamiert haben oder blamieren müssen. Manchmal versucht der Teufel uns in eine Blamage hineinzustoßen. Schäm dich doch. Nein, wir blamieren uns nicht. Wir sind nicht untergegangen. Noch nicht. Ein Zeichen, dass Gott mit uns ist, ist, dass unsere Feinde, Widersacher nicht über uns herrschen können. Weißt du, was Feinde und Widersacher sind? Krankheit. Mangel. Nöte, welche Art auch immer. Die sind da, aber die können uns nicht beherrschen. Wir erlauben es nicht und sagen, hier sollen sich eure Wellen legen, hier und nicht weiter. Sie können uns nicht kontrollieren. Sie haben keine Macht über uns. Und dem Teufel bleibt die Spucke weg. Verstehst du? Das ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Also der kann mit dem armen Hiob nichts anfangen. Der kann ihn piesacken, so viel er will. Ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns ist, ist, dass wir viel Korn, Wein und Öl haben. Er sagt, wie bitte? Schau den Isaak an. Die Philister haben einen Brunnen nach dem anderen zugeschüttet und der Kerl hat es nicht aufgegeben, der hat immer weiter gemacht, immer weiter Brunnen aufgegraben, nächsten Brunnen wieder zugeschüttet, wieder aufgegraben, wieder zugeschüttet, wieder aufgegraben. Und bis den Philister dem Mumm ausvergangen ist, bis sie aufgegeben haben. Und der Herr segnete ihn hundertfältig. Überleg einmal, ein Zeichen dafür ist, dass wir hundertfältig gesegnet sind. Und zwar auf der ganzen Linie. Wir haben wenig, wir haben nichts, aber wir haben alles. Lob und Dank. Dass wir satt werden, heißt es hier, dass unsere Feinde vertrieben werden, dass unsere Feinde vernichtet werden und dass sie sogar zum Himmel stinken. Steht hier drin bei Joel. Lies mal nach. Deine Feinde sollen verwesen. Unsere Feinde, die sollen keine Frucht tragen, dass wir sicher sind und ohne Angst, dass wir auf einer grünen Wiese weiden. Psalm 23, lies mal. Verstehst du, mir wird nichts mangeln, obwohl mir alles fehlt. Dass wir reichen Ertrag haben, hundertfältig und reich gesegnet sind, dass Gottes Segen über uns kommt, dass auf unseren Dreschplätzen das Getreide sich anhäuft über und so weiter und die Kälte überlaufen, dass die Wannen voll von Most und Öl sind. Das ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Joel ist ein Pfingstprophet, der Pfingstlerprophet. Da steht dieser Pfingstsegen. Halleluja. Wein, Most und Öl sollten nicht aufhören. Joel Kapitel 2, Vers 27. Daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr in eurer Mitte bin. Daran werdet ihr erkennen, dass noch Öl da ist, dass noch Salbung da ist, dass noch Freude da ist, dass noch ja, Leben da ist, daran werdet ihr erkennen, dass ich der Herr in eurer Mitte bin, dass ich euer Gott bin und sonst keiner. Und nie überlasse ich mein Volk der Schande. Ich überlasse mein Volk nicht der Schande. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Gott überlässt dich nicht der Blamage, des Scheiterns. Du musst dich nur richtig benehmen, dich richtig verhalten, auf ihn hören, aufpassen, das tun, was er sagt, rechtzeitig ausziehen, rechtzeitig umziehen. Ja. Als ich erzählt habe hier, dass wir jetzt hier in der Orlenhauer Straße sind und wir haben am Leopoldplatz in der großen Kirche 6.000 Euro pro Monat bezahlen müssen, um überhaupt, dass wir existieren können, dann später in unserer, und das habe ich 14 Jahre lang gemacht, dann waren wir im Gemeindezentrum, das haben wir 4.000 Euro im Monat zahlen müssen sollen, damit wir existieren können. 4.000 Euro ist viel, das muss verdient werden, das muss eingenommen werden. 4.000 Euro pro Monat und das 12 Jahre lang. Und jetzt sind wir hier. Auch, wir haben nicht weniger Platz, wir haben genug Platz hier und da können gerne Leute noch kommen und wir sind gesegnet und so weiter. Und da zahlen wir die Hälfte von dem, verstehst du? Aber immer wieder darauf achten, im richtigen Moment den Dampfer wechseln. Im richtigen Moment das Richtige tun. Nicht nur sagen, das muss ich durchhalten, der Herr hat es gegeben. Nein, Gott prüft uns. Sind wir bereit, auch loszulassen? Das gehört zu der Führung und Leitung des Herrn. Wenn Gott unter uns ist, auch wenn uns nicht so leicht fällt, einfach loslassen, umziehen, verändern und was auch immer ist. Satan möchte, dass wir blamieren. Ich muss durchhalten. Der Herr will das. Nein, der Herr will nicht. Der Herr testet uns. Bist du bereit, mit mir zu gehen, loszulassen, was auch immer ist? Ein Zeichen, dass Gott unter uns ist, ist, dass wir nicht zu Schanden werden, dass wir uns nicht schämen müssen. Andere müssen sich schämen. Und wie die sich schämen, wenn ich das erzählen könnte, wie die sich alle schämen, die sich nicht auf den Herrn verlassen, die stöhnen und seufzen und sind blamiert bis über die Ohren. Gott ist unter uns. Wir müssen uns überhaupt nicht schämen. Wir müssen nicht vor Schande vergehen. Wir müssen nicht in Ungnade fallen. Und genau das ist, was der Satan möchte, dass du in Ungnade fällst, dass du Gott verärgerst. Der Teufel wendet alle möglichen Tricks an, dass du ja scheiterst in deinem Leben. Alle möglichen Tricks. Das kannst nicht, das geht nicht und so weiter. Weißt du, du musst lernen, mit Gott zu gehen. Vielleicht steht eine Operation an. Also, genier dich nicht, hab keine Angst, Gott ist mit dir. Verstehst du? Ob du zum Friseur gehst oder zur Operation gehst, ist genau das Gleiche. Da wird irgendwas rausgeschnipselt oder weggeschnipselt. Oder, was weiß ich, fürchte dich nicht. Der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich werde dich nicht verlassen. Es geht, manchmal müssen schwere Wege gehen. Und Satan versucht, Unglück über uns zu bringen, uns in Kummer und Herzeleid zu stürzen, das ständig permanent. Er will, dass du deinem Gott absagst, ach, der Herr hat mich nicht lieb, der Herr versteht mich nicht, der Herr hört mich nicht. Genau das, nein, Gott hat mich furchtbar gern lieb. Der würde mich am liebsten fressen. Entschuldigung, so gern hat er mich. Der drückt, dass er mir die Rippen fast bricht. Ja, das nicht gern. Gott hat, ja, hat so viel Grund, mich zu lieben, hat mir alles gegeben. Ich gebe meinen Gott nicht auf und der gibt mich nicht auf. Ich will dich nicht fallen lassen, hat Gott gesagt. Ich bin bei dir. Ich möchte ganz schnell noch eine kleine Geschichte aus der Bibel nehmen. Das sind die drei hebräischen Jünglinge. Daniel Kapitel 3, kannst nachlesen, aber ich streife das ja nur. Da heißt es in Kapitel 3, dass diese drei Jungs den Götzen da, den Marduk anbeten sollen, den babylonischen Gott, der Nebukadnezar sich da aufgestellt hatte. Und die sagen, und wir werden nicht anbeten. Und jetzt kommt die Musi. Verstehst du, jetzt fallen alle nieder. Und diese drei Burschen, drei Hebräer, die bleiben stramm stehen. Und alle schauen hin. Die sind nicht auf die Knie gegangen. Und diese drei haben gesagt, wir werden deine Götzen nicht anbeten. Daniel 3, Vers 12. Wir werden deine Götzen nicht anbeten. Du siehst, was der Teufel will? Dass du kapitulierst. Dass du scheiterst, dass du dich bückst. Der will nur Bücklinge machen. Dass du Bücklinge machst. Gott greift erst ein, wenn du stur bleibst. Wenn du dich nicht beugst. Wenn du nicht kapitulierst. Er lässt so lange dich zappeln, verstehst du? Ja, Gott muss mir helfen, es muss ein Engel kommen, mich wegholen von diesem Galgen oder was auch immer ist, von diesem Feuerofen. Nein, er macht es nicht. Er lässt sich sogar in den Ofen fallen und in den Ofen, dass der Ofen sogar noch 7-mal heißer gemacht wird. Überleg einmal, Furchtbar. Dass sogar die Heizer versenkt wurden, so steht es in den Berichten. Aber Gott verließ die Jünglinge nicht. Als sie in den Feuerofen reinkam, plötzlich gesellt sich der vierte Mann, und die tanzen im Feuerofen. Im Feuerofen wird getanzt, gerockt, ja, getwistet, oder wie man das alles nennen möchte. Diese Tänze alle, was sie da hatten, verstehst du, da wurde getanzt. Und sie freuten sich im Feuerofen, da sind die Funken nur gesprüht und die Kohle nur hin und her. Weißt du, als sie getanzt haben, da wurde es nochmals heißer. In dem Feuerofen, nochmals heißer. Aber die jubelten. Und der König Nebukadnezar, der sagt, ich werde wahnsinnig. Aus dem Feuerofen kommt ein Jubelgesang. Da werden Funken versprüht. Was ist denn da los? Und die trampeln am Glühen der Kohlen. Diese drei Jünglinge sind ohne Fesseln und ohne Geruch des Feuers an ihren Gewändern. Daniel Kapitel 3 von Vers 27 und 28. Und als sie rauskommen, ist nichts an ihnen festzustellen. Die haben getanzt mit Gott. Im Feuerofen. Wenn du tanzen möchtest, tanze im Feuerofen mit Gott. Halleluja. Im Feuerofen. Mittendrin. Gott sagt, ich will in deinem Feuerofen sein. In deiner Löwengrube sein. Oder was auch immer sein mag. Psalm Kapitel 24, Vers 5. 34, Vers 5. Ich wandte mich an den Herrn in meiner Not, sagt der David. Und er antwortete mir. Und er befreite mich aus allen meinen Ängsten. Er befreite mich aus allen meinen Ängsten. Ich wandte mich an den Herrn. Gott will unter dir campieren, bei dir wohnen. Fang an, im Feuerofen, in der Löwengrube. Halleluja, Lob und Dank. Und dann rockst du, dass alles wackelt. Dass der Ofen wackelt. Dass die Löwen mit anfangen zu tanzen. Ja, die Ängste sind es, was uns am meisten Not und Probleme bereiten. Die Ängste sind es, was uns lähmen. Und du befreitest mich aus allen meinen Ängsten. Du brauchst Befreiung von deinen Ängsten, Bruder, Schwester. Und das kriegst du nur, wenn du anfängst, den Herrn zu loben, zu preisen. Ganz schnell eine kleine Kindergeschichte von mir persönlich selbst erlebt. Ich musste immer in den Keller gehen und wir haben Mäuse gehabt im Keller. Verstehst du? Eigentlich habe ich keine Angst vor Mäuse. Weißt du, aber diese Mäuse sind so rumgesprungen im Keller bei uns. Also das war ganz schlimm. Und ich habe Angst gehabt. Und ich sollte aus dem Keller immer mal das und mal das und mal jenes holen. Und dann habe ich gesagt, Papa, ich habe Angst. Also das sind Mäuse bei uns. Und vor einem nachts oder abends mit der Laterne, wir haben kein Licht gehabt, dort mit der Laterne dann in den Keller zu gehen. Und da springt irgendwo eine Maus wieder durch die Lüfte. Dann hat mein Vater gesagt, also, wenn du in den Keller gehst, singe, pfeife, jodle oder jauchze. Und dann gehe ich mit meiner Laterne, ich sehe noch wie heute, und ich singe und die Mäuse springen und ich kam wieder gesund und heil wieder raus. Und mich haben die Mäuse nicht gefressen. Aber du siehst, fang an zu singen in deinem Leid, in deiner Schwierigkeit, in deiner Traurigkeit, in deiner Depression. Fang an zu singen und die Mäuse springen weg, die Spinnweben verschwinden. Fang an Gott zu loben, zu preisen. Psalm 34 nochmals, Vers 6. Wenn einer zum Herrn blickt, dann leuchtet sein Angesicht. Sein Vertrauen wird nicht enttäuscht. Hier sieht man, hier steht einer, sagt David. Hier steht einer, der den Herrn um Hilfe rief. Der Herr hat ihn gehört und ihn aus dem Bedrängnis errettet. Alle, die den Herrn gehorchen, umgeben Engel ihn. Und sie stehen unter dem besonderen Schutz Gottes. Und er bringt sie in Sicherheit. Halleluja. Das ist der Herr, Gott in unserer Mitte. Du musst nur den Herrn erheben, den Herrn preisen, den Herrn rühmen. Im Feuerofen, fang an zu rocken. Es steht so, nach Feuerkohlen zu drehen, auf Schlangen und Skorpione. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Psalm 18 nochmals, ganz schnell, und dann höre ich auf. Psalm 18, Vers 2 und 4. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Halleluja. Ich liebe dich, Herr, denn durch dich bin ich stark. Gott in unserer Mitte. Gott ist einer von uns. Und dann heißt es weiter, hier sagt der Dichter weiter, du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, mein Helfer, meine Festung, meine steile Höhe. Du, ich finde es toll. Meine steile Höhe, da muss sich der Teufel schon anstrengen, um zu mir zu kommen. Ich bin auf so einer unerreichbaren Höhe, auf meiner steilen Höhe. Herr, du rettest mich. Wenn ich zu dir rufe um Hilfe, dann rettest du mich von allen meinen Feinden und ich preise dich. Also ich musste erstmal den Herrn rufen, dann rettet mich der Herr und dann preise ich ihn. Dann preise ich Und dann, der Herr zeigt mir, dass der bei uns ist, ist mehr als bei denen. Da kommen sie mit riesigen Armeen angedonnert und angewalzt. Aber der Herr sagt, ich öffne dir die Augen, dass du siehst, dass bei uns mehr sind. Wir sind umgeben von einem Berg voll feuriger Rosse. So wie hier auf steiler Höhe. Die schauen runter, ja. Auf diesen Pass, die kommen alle da unter. Die schaffen es nicht. Die schaffen es nicht. Sei immer in der Gegenwart Gottes und lass dich nicht entmutigen, Bruder, Schwester. Egal, sei auf dieser steilen Höhe. Da, wo Gott zeltet, sollst du zelten. Und Gott sucht sich immer sichere Plätze. Der sucht sich da nicht irgendwelche Plätze, wo unsicher sind, wo fragwürdig sind und so weiter, wo er leicht überfallen wird oder wo was passiert. Nein, Gott sucht sich immer sichere Plätze. Zeltet da, wo Gott zeltet. Gott zeltet noch immer unter uns. Halleluja. Im Feuerofen, in der Löwengrube. Amen. Preis Gott. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du bei uns bist. Du bist mein Freund. Du bist mein Heiland, mein Erlöser, mein Retter. Du bist in unserer Mitte. Halleluja. Und die Hütte Gottes bei den Menschen. Ich danke dir, Herr Jesus. Und dass ich bei dir sein darf. Und dass ich mit dir zusammen auf einer steilen Anhöhe zelte. Und ich kann auf meine Feinde runtergucken. Und die können probieren, was sie wollen. Die schaffen es nicht, denn der bei uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Halleluja. Danke, Jesus. Ich segne meine Geschwister da, meine Freunde. Ich ermutige sie in Jesu Namen. Mach sie stark. Halleluja. Halleluja. Im Feuerofen, in der Löwengrube, wo sie auch immer sind. Mach sie ganz stark, Herr Jesus. Amen.